Das ist der ICF Basel Podcast.
Es ist schon erstaunlich, Luk, in der Geschichte vom Nehemia, mit welcher Dringlichkeit und Priorisierung der Mauer wieder aufgebaut werden sollte. Aber bei all den unerledigten Dingen, bei all den vielen Lücken, die waren, bei all den vielen fehlenden Mitarbeitern, bei all dem Schutt und Zeugs, was umherlag, wird der Ruhetag, der Sabbat, in dem Buch Nehemia ziemlich prominent thematisiert. Leute, willkommen in der Serie Nehemia. Wenn du heute zum allerersten Mal dabei bist, dann rate ich dir, hör den Podcast von den letzten beiden Wochen an, wo wir in diese Serie eingetaucht sind. Du kannst das Podcast machen, im Livestream nachschauen. Und heute geht's trotz all diesen verrückten Geschichten, die neben mir passieren, nämlich letzte Woche hat Matthias Saladin, unser Location Pastor von Basel Land, wahnsinnig eindrücklich geschildert, warum Nehemia, das Buch Nehemia aus dem Alten Testament, heute noch eine Bedeutung hat für uns als Kirche. Und wie wichtig Kirche heute in unserer Welt, in unserer Gesellschaft ist. Nicht einfach nur nice to have, sondern wirklich eine Notwendigkeit ist. Und wenn du das verpasst hast, ich ermute dich, hör den Podcast nochmal nach. Wirklich eine geniale Sache. Und ich möchte heute unseren Fokus ein bisschen wegführen von dem, was alles möglich ist in dem Buch Nehemia, was alles nicht funktioniert und wie viele Leute gebraucht werden und wie wichtig wirklich Kirche ist, hin zu einem Thema vom Sabbat. Ruhetag. Inmitten vom Chaos, Ruhetag. Auf den ersten Blick, wie ich das gelesen habe, erscheint er ziemlich kurios. Weil der Nehemia erzählt sehr deutlich, hey Leute, es ist so viel Not, so viel müsste gemacht werden, so viel sollte geschehen. Und wir brauchen Leute, Mitarbeiter, Mensch, mach endlich mal, komm in die Gänge und so weiter. Und dann in dem Buch wird auch immer prominent thematisiert, hey Leute, haltet den Sabbat. Habt Ruhetag. Und dann ganz ernst im Kapitel 13, was wir gerade gelesen hat, wo du Leute zurechtweist und sagst, wenn ihr das noch einmal macht, ich lasse das sogar festnehmen. Warum um alles in der Welt wird in dem Buch, wo es um Wiederaufbau geht, unbedingt der Sabbat so thematisiert und so prominent thematisiert? Wenn ohne weiteres sie auch sagen können, look, Leute, jetzt wird mal wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt und chillen können wir mal später. Das ist jetzt nicht gerade angesagt, wir können jetzt wirklich was machen. Warum? Die ersten 12 Kapitel vom Buch Nehemia, die finden alle in dem Jahr 445 statt. Das ist ungefähr alles in einem Jahr wird da geschildert, was da stattfindet. 12 Kapitel lang, das findet in dem Jahr 445 statt. Vom Kapitel 12 auf 13 macht es auf einmal einen Sprung. Im Kapitel 13 ist es 20 Jahre später. 20 Jahre später kommt Nehemia nochmal wieder zurück nach Jerusalem und sieht die ganze Misere mit dem Sabbat und so weiter und so fort. Die Mauer war schon aufgebaut worden um Jerusalem und eingeweiht. Und in der Zwischenzeit kehrte der Nehemia zurück an den persischen Hof, wo er herkam. Und dann jetzt 20 Jahre später, zwischen Kapitel 12 und 13, 20 Jahre, kommt er zurück und prangert extrem scharf an, was wir gerade gehört haben. Dass die Leute eben den Sabbat nicht einhalten. Handel treiben, verkaufen, verkaufen. Und all das war in den Vordergrund getreten in den letzten 20 Jahren. Und klar, nochmals, es gab enorm viel zu tun. Der Wiederaufbau von Jerusalem, der war längst noch nicht fertig. Dauerte noch über ein Jahrhundert mehr, dass der Aufbau wirklich geschehen sollte. Also es gab wirklich, wirklich viel zu tun. Und trotzdem ermahnte Nehemia vehement das Volk, hey Leute, jetzt nochmals, haltet den Sabbat. Ein Ruhetag für alle. Nicht nur für die, die viel geschafft haben, für alle, für die Tiere, für die Menschen, für die Freien, für die Sklaven, für alle. Man könnte jetzt sehr viel Zeit darauf verwenden, okay, ja, woher kommt der Sabbat, was bedeutet das und wieso und weshalb, weswegen, welche Rolle spielt das denn in der Gesetzgebung, so vom Alten Testament. Mir sind zwei Sachen sehr aufgefallen, was ganz anderes, wo ich glaube, Nehemia uns heute sogar noch lehrt und heute wirklich Bedeutung hat. Das erste ist, Gott hat es nicht eilig. Vielleicht ein bisschen erstaunlich, aber ich glaube wirklich, Gott ist nicht in Eile. Er hat keinen Termindruck. Und das fängt in den ersten Büchern von der Bibel, kann man das schon ein bisschen nachlesen, dass Gott es offenbar nicht eilig hat, sondern sich seine Zeit nimmt. Und wenn dann die Zeit gekommen ist, er dann wirklich eingreift. Zum Beispiel im 2. Mose 31, da steht, zwischen mir und den Israeliten ist er, der Sabbat, ein Zeichen für immer. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und am 7. Tag aber ruhte er und schöpfte Atem. Und schöpfte Atem. Und ich liebe den Ausdruck, Gott schöpfte Atem. Ich denke nicht, weil er außer Atem war, wie wir das vielleicht so symbolisch sagen, wenn es einer außer Atem kriegt keine Luft mehr, weil er so viel geschafft hat. Gott schöpfte Atem. Schöpfte Atem. Und ich glaube, der Begriff macht deutlich, um was es beim Sabbat, bei der Ruhe wirklich geht. Um Luft holen, mal durchatmen, sich erfrischen, gestärkt werden, sich sortieren und orientieren, damit man eben nicht außer Atem kommt. Damit man nicht außer Atem kommt. Gott nimmt sich Zeit zu ruhen und sagt, look, diese heilige Ruhe, die soll auch für mein Volk gelten. Die sollen mit in diese Ruhe hineinkommen. Es soll ein Tag sein, wo keiner arbeitet. Kein Vieh, kein Jude, kein Sklave, alles andere. Alle sollen Zeit haben, zur Ruhe zu kommen und Atem zu holen. Leute, der Grundcharakter vom Sabbat war im Alten Testament wirklich ein Freudentag. Ein Tag, wo man sich darauf freute und sagte, das ist wirklich fantastisch, es ist wie ein Fest. In Jesaja wird das beschrieben, der Sabbat soll euch ein Freudentag sein und nicht eine Last, etwas Mühsames. Ein Freudentag, wo man zusammenkam zum Lob Gottes, wo man sich traf in der Gegenwart Gottes, wo Nachfolger von diesem Gott sich vereinten und sagten, hey, das ist ein Ort, wo wir gemeinsam Luft holen. Und Leute bekamen so Anteil an der Ruhe Gottes. Das war die Idee vom Sabbat. Du kriegst Anteil an dieser Atemholen von Gott und kommst mit in diese Ruhe Gottes hinein. So könnte man es ein bisschen freier formulieren. Und der Sabbat war wie ein geistliches Statement. Look, 6 Tage arbeiten und du musst dafür sorgen, dass wirklich die Brötchen verdient werden. Aber diesen 7. Tag, da arbeiten wir nicht. Mit anderen Worten, unser Leben hängt nicht nur von unserer Arbeit ab, sondern auch vom Segen Gottes. Wir vertrauen darauf, dass wenn wir uns Zeit nehmen, auf Gott auszurichten, wenn wir Zeit nehmen, in die Ruhe Gottes hineinzukommen, dann wird uns Gott versorgen, dann reichen 6 Tage, dann müsste der 7. Tag in die Jahre noch geschafft werden. Und das war wie so ein geistliches Statement. Look, für uns hört sich das jetzt, oder vielleicht die meisten von euch hört sich dazu an, ja, Sabbat, ja, wir haben ein ganzes Wochenende, wir haben 2 Tage. Wer hat von euch 2 Tage hintereinander frei? So, vom Arbeiten. Die meisten. Ein ganzes Wochenende. Also wir sind doppelt Sabbat gesegnet, könnte man sagen. Aber interessanterweise, obwohl wir 2 Tage haben, erlebe ich viele Leute, die nie in die Ruhe Gottes reinkommen. Obwohl man so viel Zeit hat. Mehr Zeit, als die im Alten Testament jemals hatten. Erlebe ich sehr viele, die sagen, ja, mit der Ruhe Gottes und mit dem Sabbat, das ist irgendwie trotz 2er Tage ist mit schwierig. Und vielleicht sind wir uns den Menschen, sind wir wesentlich ähnlicher den Leuten der damaligen Zeit, wie uns das vielleicht sogar lieb ist. Weil die hatten auch nur eins im Sinn an ihrem Sabbat, kaufen, verkaufen, erreichbar sein, available sein, dealen, Tutti, Ricardo, was weiß ich, was ich am Wochenende alles noch machen muss. Zum Luftholen war dann wirklich wenig Zeit. Und ich glaube, wir haben wirklich Mühe in unserer Zeit heute, zur Ruhe zu kommen, zur Ruhe Gottes zu kommen. Weil wir das Gefühl haben, wir müssen erreichbar sein. Wir könnten irgendwas verpassen, wir müssen irgendeine Nachricht beantworten. Wir sollten dringend das und das noch checken, wollten unbedingt diese Story noch folgen, das noch liken und jenes. Irgendwo Teil von so einem was Größeren zu sein. Und wundern uns manchmal, warum wir nicht in die Ruhe eintreten können. Warum wir nicht wirklich ein Sabbat erleben. Wirklich einen Atem holen. Ein geistliches Atem holen, wo uns erfrischt, damit wir nicht außer Atem kommen. Look, die Nehemia lehrt uns nicht nur, dass Gott es nicht eilig hat und sagt, look, ich nehme mir meine Zeit. Ich gönne dir auch die Zeit. Du musst nicht dauernd unterwegs sein. Du musst nicht dauernd irgendwo available sein. Du musst nicht dauernd arbeiten. Gott hätte es nicht eilig. Aber er lehrt uns noch was Zweites in der ganzen Geschichte. Und zwar die äußeren und inneren Mauern in der Geschichte von Nehemia sind beide sehr wichtig. Es ging um äußere und innere Mauern. Und ich möchte euch anhand von der Struktur von Nehemia euch dann ein bisschen erklären, was ich damit meine, mit äußeren und inneren Mauern. In Kapitel 1 bis 6, wir können das hier so ein Bild sehen, im Kapitel 1 bis 6, da geht es um die Mauerbauerzählung, wie das Ganze so entstanden ist. Das fängt an damit, dass Nehemia total enttäuscht, also wirklich eine Offenbarung bekommt, so eine Unzufriedenheit. Hey, was ist das für eine Situation? Daniel Lipp hat darüber gesprochen als Einleitung in diese ganze Serie. Diese heilige Unzufriedenheit über den Zustand, was da ist. Und er geht dahin nach Jerusalem, bringt Leute mit, führt Menschen zusammen, sieht die Notwendigkeit. Und dann machen sie sich im Kapitel 3 und 4 ans Werk und bauen die ganze Sache auch auf. Und im 6. Kapitel ist die Mauer schon aufgebaut. Kapitel 1 bis 6. Die Einweihung von der Mauer, das große Fest, findet dann hinterher im Kapitel 12 statt. Da beginnt das denn, die große Feier und so weiter. Und dazwischen, zwischen dieser Mauerbauerzählung, da wird ganz interessant im Kapitel 8 bis 10 wie eingeschoben, Torah-Vorlesung, das Gesetz wurde vorgelesen. Und das ganze Volk, was damals davor versammelt war, machte so eine Bundeserneuerung, sagte, ja Gott, mit dir wollen wir unterwegs sein, auf dich wollen wir setzen, auf dich vertrauen wir. Und das wie eingeschoben in die ganze Rahmenerzählung im Nehemia, Kapitel 8 bis 10. Und der Höhepunkt von dieser Erzählung in Kapitel 8 bis 10 ist denn der Vers in Kapitel 8, wo es dann auf einmal heißt, die Freude am Herrn ist eure Schutzwehr. Die Freude am Herrn ist eure Schutzwehr. Und das findet mitten in dieser Torah-Vorlesung statt. Sagt, Leute, die Freude an Gott, das ist eure Stärke, das ist euch wirkt eure wahre Schutzwehr. Mit anderen Worten, letztlich ist die Beziehung zu Gott, für die Rückkehrer nach Jerusalem im Land hält. Es ist nicht die Mauer aus Steinen, die sie zurückhält, sondern dass Gott um sie drumherum ist. Der Schutz, den Gott schenkt, der ist nicht von den Mauern aus Steinen abhängig, ist die Beziehung zu Gott, die sie letztlich da hält. Und in diese Erzählung wird dann ganz wie kunstvoll eingeflochten, kann es im Sacharja nachlesen, dass die eigentliche Mauer damals wirklich die Gottesbeziehung war. Da heißt es, und ich selbst, Gott, werde eine Mauer aus Feuer um sie sein und ich werde zur Herrlichkeit in ihrer Mitte. Leute, und das hat mit dem Sabbatgebot zu tun in der ganzen Story. Das hat wie eine Wechselbeziehung zwischen der äußeren und der inneren Mauer. Nämlich erst die äußere Mauer, die Mauern aus Stein, die brachte dem Volk damals eine gewisse Ruhe. Die brachte ihnen auch eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Möglichkeit zum Rückzugort, um denn tatsächlich sich um die innere Mauer wirklich drum zu kümmern und in die Ruhe Gottes einzutauchen und zu sagen, Gott, look, du bist letztlich meine Firewall in meinem Leben. Du bist meine Firewall, wo mich wirklich schützt letztendlich. Und der Nehemia sagt, kapiert er das nicht? Das ist wichtig, dass ihr äußerlich in der Ruhe findet, damit ihr, dass Gott eure Schutzwehr sein kann und dann wirklich ihr Atem holen könnt und frischen Wind ins Leben kommt. Leute, wie kann das heute aussehen, einen Sabbat zu leben oder zu erleben? Wie schon gesagt, ich glaube, dass sehr viele trotz zweier freier Tage nicht wirklich Ruhe erleben. Gegenwart Gottes erleben. Es reden, die Präsenz Gottes erleben. Einen Weg dahin finden. Viele erleben das nicht. Und ich glaube, wir könnten eine ganze Woche frei machen und wir würden immer noch vor demselben Problem stehen. Das Problem ist eben nicht Zeit. Das Problem ist woanders. Manch einer von uns, die haben heutzutage eine Aufmerksamkeitsspanne vom Goldfisch. Du musst einmal eine Scheibe klopfen und schon ist es woanders. Alles, was gerade, bong, geht es schon wieder los. Look, der Podcast vom ICF, ICF Basel, wo wir wöchentlich hier recorden, online stellen, über Jahre jetzt schon. Die durchschnittliche Verweildauer, wenn einer eine Predigt, jetzt nicht unter der ganzen Gottesdienst, nur eine Predigt anhört. Überleg mal, wie die ist. Überleg mal eine Zahl. Wer hat eine Zahl im Kopf, die in der Region 10 bis 15 ist? Dürft euch mal outen. Man kann nichts falsch machen. 10 bis 15. Wer hat eine Zahl über 15? Wer hat eine Zahl unter 10? sind genau 6 bis 8 Minuten. Im ICF Zürich knappe 6. Mit 6 Minuten. Das ist unsere Aufmerksamkeitsspanne. Und ich merke es selbst an mir. Wenn ich irgendwo einen anderen Gottesdienst besuche oder eben nachschaue auf YouTube hinterher, wie ich schnell weiterklicke, oh, das Lied gefällt mir nicht, mache ich nächstes. Und so weiter. Und so eine Aufmerksamkeitsspanne ist so gering. Und wir leiden darunter. Wir verpassen was damit. Wir verpassen wirklich was damit. Wir brauchen wirklich Zugänge zu Gott, die uns wieder in Ruhe hineinbringen, die dir und mir wirklich helfen, das Sabbat zu erleben, nämlich die Firewall Gottes in unserem Leben wirklich zu etablieren. Und wahrscheinlich werden wir alle das sehr unterschiedlich erleben. Da macht ihm Bubert mal gesagt, alle Menschen haben Zugang zu Gott, aber jeder einen anderen. Und da steckt sehr, sehr viel Wahrheit dahinter. So wie wir alle unterschiedlich begabt sind, Leute haben, die heute an der Technik sind. Wir haben heute eine Frau, die schaut hinten bei dem Audio da heute rein, schnuppert einfach mal, weil sie letzte Woche, so habe ich das richtig verstanden, irgendwo gemerkt hat, doch, sie sollte auch irgendwie, vielleicht irgendwo mitwirken. Hey, gib dir mal einen fetten Applaus da hinten. Die ganzen Audio-Leute, hey, die geben Gas. Da sitzen Leute am Video, am Multimedia, hier läuft einer mit der Kamera umher. Alles Leute im Hintergrund, die wirklich irgendwo Gas geben, mitmachen und sagen, hey, und alle sind unterschiedlich von ihren Begabungen. Und haben unterschiedliche Interessen und so weiter. Das ist für uns klar. Aber beim Zugang zu Gott, glaube ich, gingen manche, ja, das muss ja bei mir auch so sein wie bei dem guten Herrn hier vorne. Wenn er das so macht, dann muss das vielleicht bei mir auch funktionieren. Und ich glaube das eben nicht, sondern wir haben wirklich unterschiedliche Zugänge zu Gott, wie wir auch den Sabbat, die Ruhe Gottes erleben können. Meine Frau und ich, wir sind an manchen Punkten unterschiedlich, auch vom Erholen, wie wir uns erholen. Meine Frau liest gern Bücher, die kann auch am Strand liegen, ein Buch lesen und das kann auch länger am Strand gehen, kann auch lang am Strand gehen, die kann da einfach lesen und ich finde nach 5 Minuten, ich habe alle Sandkörner schon gezählt, ich weiß, wie viele sind, was machen wir jetzt? Ich bin wirklich anders, ich kann das nicht, ich finde das extrem langweilig, da rumliege und denke, was könnte man machen hier, Sandburg bauen, aber es sieht einfach, wenn meine Enkel nicht dabei sind, dann sieht es ein bisschen blöd aus, wenn ich Sandburg baue. Ich erhole mich wesentlich mehr, wenn ich irgendwo laufe, wenn ich jogge, wenn ich wandere, wenn ich sonst in Bewegung bin. Und so erleben wir auch unterschiedliche Zugänge tatsächlich zu der Ruhe Gottes. Atem holen und Mauern bauen im Jahr 2021 und auch im nächsten Jahr. Wie könnte das aussehen? Ich möchte euch heute zum Schluss, wir sind schon fast am Schluss, kurz und zackig 7 Zugänge ein bisschen erläutern, die dir vielleicht helfen, zu der Ruhe Gottes zu kommen. Ein Sabbat zu erleben, der wirklich deine innerliche Firewall aufbaut. Und du vermerkst, hey, das macht einen Unterschied. Das macht wirklich einen Unterschied. Warum 7? 7 ist natürlich die perfekte Zahl. Bullshit. Man hätte auch 8 oder 9 oder 10 oder 14 nehmen können, ich habe einfach 7 genommen und fand einfach, das geht schnell. 7 Zugänge. Ich mache es kurz und knackig. Und ich möchte dich jetzt ermutigen dazu, hey, was spricht dich an? Wo denkst du, das könnte ich sein? Ich bin vielleicht so ein Mensch und ich müsste das vielleicht zum Atem holen mal mehr praktizieren oder was anderes praktizieren, wo mir hilft, Atem zu holen und in die Nähe und in die Ruhe Gottes zu kommen. Der intellektuelle Zugang. Menschen, die so ticken, sind Leute, die sehr stark über den Intellekt, über Nachdenken in neue Sphären hineinkommen. Die können sich hinsetzen in so einen Sessel hier und stundenlang so einen Schmöker hier lesen, zum Beispiel vom N.T. Wright. Ein sehr empfehlenswertes Buch übrigens, Leute. Mega dick, hat aber auch Bilder. Für alle diejenigen, die auch Bilder haben, es hat Bilder. Ein Buch, The New Testament in its Word, an Introduction in the History, Literature and Theology of the First Christians. Mega empfehlenswert, sage ich euch. Leute, die intellektuell so gestrickt sind, die vertiefen sich da rein. Für die ist das ein Zugang zu der Nähe Gottes. Die forschen, die lesen nach. Die können stundenlang in der Bibliothek sein und irgendwo Neues entdecken und merken, sie kommen tatsächlich in die Nähe Gottes. Sie machen wirklich neue Erfahrungen. Mein guter Freund Manuel Schmidt ist so einer. Wenn wir Jahre zusammen geschafft haben, der konnte Tage abtauchen und irgendwo mit Büchern zusammen sein und kommt auf einmal aus der Versenkung raus und hat Dinge erlebt, wo ich jetzt nie erlebt habe. Ich bin zu dumm. Nein, aber Leute, wenn du so ein Mensch bist, dann pfleg das. Pfleg das, mach das. Schau nach guter Literatur, informier dich. Fütter deinen Geist und du wirst merken, du kommst in der Nähe Gottes und dann kann wirklich Ruhe Gottes passieren. Beziehungsorientierter Zugang. Was Zweites. Andere Menschen sind komplett anders gestrickt und sind mehr so Gruppen-Junkies. Kennt ihr die? Kennt ihr einen? Ja, genau. Die blühen auf in der Gemeinschaft. Und interessanterweise, und ich meine das sehr positiv, die Menschen erleben in der Gemeinschaft tatsächlich das Reden Gottes. Gottes Nähe auf eine besondere Weise. Und merke, hey, das ist extrem hilfreich, wenn ich mit den Leuten zusammen bin. Ich mache nur was zusammen, damit ich nicht alleine bin. Sondern erleben in der Gemeinschaft wirklich eine besondere Nähe Gottes. Und wenn du so ein Mensch bist, kann ich dir nur empfehlen, schau, dass du in einer verbindlichen Gemeinschaft bist. Und dich nicht einfach nur ab und zu mal siehst mit denen. Pfleg das, sei wirklich in einer Gruppe dabei, wo das zu ihrer Stärke macht. Und du wirst merken, du wirst Ruhe erleben in deinem Leben. Mach das zu deinem Fokus, als Zugang, um das mehr erleben zu können. Das Dritte, einen dienenden Zugang. Ich kenne einige Leute, zum Beispiel eine Diakonistin, eine Frau, die vor zig Jahren in Basel kennengelernt hat, die Zeit ihres Lebens in der Diakonie war, anderen Menschen gedient hat. Ältere Menschen, die Hintern abputzen, Essen bringen und so weiter. Und sie sagt, ja, warum ist das dein Weg geworden? Sie sagt, wenn ich anderen Menschen mit Jesus die Füße wasche, wenn ich mich hinsetze mit Menschen, die nicht können, ich erlebe, dass Jesus bei mir ist. Ich erlebe Friede, der weit über alle Vernunft darüber hinausgeht. Und sie hat das zu ihrem Lebensziel gemacht. Wenn du so ein Mensch bist, kann ich dir nur empfehlen, praktiziere das. Mach keinen Vorwurf gegenüber die anderen, die manchmal einen Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und nicht dienen. Praktiziere das als Weg, wo wirklich dich in die Nähe Gottes hineinbringt. Was Viertes, komplett anders vielleicht, aktionsorientierte Zugang habe ich es genannt. Das sind so Typen wie Mr. und Mrs. Fixit. Irgendein Problem gibt es mir, ich mach's. Die sind sehr hilfreich. Scheinbar ist da vorne einer. Das sind sehr hilfreiche Leute, ich liebe das. Ich habe selbst einen Teil in mir, wo ich das jahrelang sehr stark gelebt habe und habe erlebt, dass ich, je größer Probleme wurden, je schwieriger es manchmal wurde oder je anspruchsvoller wurde, je näher ich Gott erlebt habe. Weil ich habe bemerkt, ich kann das nicht allein, Gott. Ich bin wie in eine Zwiesprache mit Gott hineingekommen und habe da drin Frieden erlebt und nicht Hektik. Wo andere hier zerbrochen sind, habe ich Ruhe erlebt. Und ich habe mir sehr gemerkt, Herr Ralf, das ist ein Punkt, der kann dir gut tun. Nimm das an und mach das mit Gott. Mach das nicht aus deiner eigenen Kraft, aber fang mit dem Dialog mit Gott an. Und ich habe tatsächlich darin wie Friede Gottes erleben dürfen, einen Sabbat erleben dürfen. Ein kontemplativer oder künstlerischer Zugang. Es gibt Leute, künstlerisch sehr begabt. Ich kenne eine Person, die malt, oder mehrere Leute, die malen, die von sich sagen, look, wenn ich mich zurückziehe und dann ein Bild entsteht von meinem inneren Auge und ich Farben mische und Pinselstriche mache, ich merke, wie meine Seele wie Luft holt, ich neue Atem bekomme. Leute, die sich zurückziehen und sagen, wenn ich so allein bin, dann erlebe ich tatsächlich, wie frischer Wind in mein Leben hineinkommt. Ich nicht einsam werde, nicht vereinsame, sondern wirklich merke, das ist meine Kraftquelle. Da öffnet sich das Tor zu einem Sabbat. Ich kenne eine Person, die hat daheim sich wie so ein Hausaltar aufgestellt. Eine bestimmte Ecke im Haus, in ihrer Wohnung, mit der Kerze, mit zurecht gemacht. Und das ist ihr Ort, wo sie hingeht. Und sagt, da komme ich zur Ruhe. Das ist mein heiliger Place. Das ist mein holy place. Wo ich weiß, da finde ich nicht nur zur Ruhe, das ist mein Weg dahin, dass ich Gott neu erlebe. Menschen, die das machen, hey, nimm dir Zeit, lern Neues, fang an zu probieren. Und leb das. diese künstlerische oder kontemplative Art und Weise. Preisfrage, was ist, wenn Menschen beziehungsorientiert sind und der andere ist so kontemplativ, wenn die miteinander heiraten? Ja, könnt ihr euch selbst ausdenken. Nicht immer einfach. Aber man kann was lernen. Vielleicht noch ein vorletzter, einen schöpfungsorientierten Zugang, nenne ich es mal. Aber auf der Seite hier mein wunderschönes Mountainbike hingestellt. Und ich habe in den letzten, manchmal 6, 7 Jahre in meinem Leben was erlebt, dass ich einen neuen Zugang zu Gott gefunden habe, indem ich raus in die Natur gehe. Ich mountainbike stundenlang oder wandern gehe. Meine Frau und ich waren gestern gerade auf dem Scheltenpass, hinten bei Passwang und dann auf dem Scheltenpass, wunderschönes Gebiet, laufe und irgendwo an einem wunderschönen Ort hinsitze und einfach schweigen, Natur sehen, Größe sehen, Gewalt, Schöpfung Gottes zu sehen oder mit dem Bike irgendwo herzufahren und einfach zu merken, hey, ich komme wirklich in die Ruhe hinein, ich komme in so einen Trott hinein. Oder wenn ich jogge, ich laufe einfach, mein Gehirn, meine Seele wird nicht nur ruhig, sondern kriegt neue Atem. Nicht, weil der Körper mehr angestrengt ist, sondern wirklich meine Seele kriegt neue Atem. Ein wichtiger Zugang für Leute. Und ich habe es in den letzten 5 bis 6 Jahren mehr und mehr angefangen zu praktizieren, zu leben, in die Natur rauszugehen und sage, hey, ich erlebe darin Gott. Hol Atem. Und was Letztes. Nennen wir es mal anbetungsorientierten Zugang. Singen. Miteinander singen. Leute, die sowas haben, die lieben den Psalm 122. Wie habe ich mich gefreut, als man mir sagte, komm, wir gehen zum Hause, zum Herrn. Leute, die wirklich eine Vorliebe haben, Musik zu machen. Oh, hier, mit der Gitarre. Der Steine. Woll ich mal? Nein. Hier, gibt es sie schon. Aber Leute, die wirklich eine Vorliebe dafür haben, miteinander zu singen und sagen oder allein zu singen, wirklich Worship zu machen. Wir haben hier in unserer Kirche einen riesen Schatz und Segen an Menschen, die über Jahrzehnte schon Lieder geschrieben haben. Jetzt Gottpop, Now und so weiter. Neue Ausdrucksformen. Und wir als Kirche praktizieren doch miteinander, gemeinschaftlich singen, weil ich glaube, da ist ein tiefer Wert dahinter, wenn wir das miteinander machen, miteinander Gott loben. Und manche Leute, für sie ist das ein sehr, sehr, sehr wichtiger und exklusiver Zugang zu Gott, Lieder zu singen und so zu beten. Welcher Typ bist du? Wirklich ermutig. Geh Wege, dass du den Sabbat, die Ruhe Gottes erleben kannst. Und geh den Weg, der wirklich deiner Seele gut tut. Und du wirst neue Erfahrungen machen. Jesus hat dem Pharisäer mal erklärt, der Sabbat ist für uns Menschen gemacht. Das ist nicht eine Regel, die man einhalten muss. Das ist nicht was, das musst du aber machen, wenn das nicht machst, das ist ja ganz schlecht und so weiter. Die Pharisäer der damaligen Zeit und auch davor schon haben wahnsinnig viele Regeln sich ausgedacht, was man alles darf am Sabbat. Nur so und so viele Schritte gehen, dann darf man das nicht und jenes nicht. Das geht bis in die Neuzeit hinein. Manche fromme Juden sind heute noch wirklich so ausgerichtet und sagen, am Sabbat darfst du kein elektronisches Gerät bedienen. Nein, das darfst du nicht. Ich habe einen Backofen daheim. Ich habe extra noch ein Bild gemacht heute. Der hat eine Sabbat-Funktion. Sabbat-Einstellung. Wisst ihr, wie die geht? Am Tag vorher programmiere ich das, damit ich am Sabbat das Gerät nicht anfasse und irgendwas bediene, das das Gerät dann macht, sondern ich kann das alles am Tag vorher programmieren und 25 Stunden später oder 24 Stunden, wann auch immer ich will, kann ich dann essen. Und danach geht die Sabbat-Funktion wieder aus. Und Jesus sagt, Leute, der Sabbat ist für uns Menschen gemacht, damit wir Atem holen können. Deine innere und äußere Mauer aufgebaut, dass Gott wirklich deine Firewall wird. Und das wünsche ich dir für dieses und auch nächstes Jahr. Dass das erleben kann, dass Gott deine Firewall ist an den Tagen, wo der nächste Lockdown kommt oder was der Geier noch kommt in dem Jahr. Dass du wirklich erleben kannst, du holst Luft bei Gott. Und ich lade dich jetzt dazu ein, wir machen das gemeinsam als Kirche. Wir werden noch einen Teil vom Worship haben. Und wir werden miteinander in diese Ruhe Gottes hoffentlich eintauchen. Ich lade dich dazu ein, stehst du bitte mit auf, ich stehe schon. Und ich möchte noch zu Beginn mit uns beten. Gott, ich bitte dich darum, dass du in jedem von uns irgendwo einen Weg aufzeigst, wirklich diese Ruhe, dieses Angebot, dieses Geschenk von dir zu erleben. Heiliger Geist, erfüll uns jetzt. Wir laden dich bewusst ein. Wir möchten deine Ruhe erleben, möchten deine Reden hören und deine Gegenwart hier miteinander genießen.